SWR 2 Dschungel.
Machete, das Dschungelmagazin.
Mit Franziska Storz.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Achtung, wir heben ab, mit Ihnen natürlich, in den Weltraum. Verabschieden Sie sich schon mal von Ihren Freunden, manche sind ja doch ganz nett und die vermisst man dann doch im Weltall.
Klein und fern meine Heimat unter mir, undenkbar jemals dort gewesen zu sein, nur meine Gedanken oszillieren.
Nadine und Vanessa sind da abgehärteter. Ihr Traum ist es, ins Weltall zu fliegen. Sie sind Schülerastronautinnen und heute zu Gast in der Machete. Und wir sprechen mit einem weiteren Überflieger.
U2' plus U ist gleich minus 2 Gamma M durch G mal U0.
Das war Philipp Hähnel. Er ist 18, erforscht ein Weltraummodell. Im Hörspiel geht's nach New Orleans.
Hey, Vorsicht, Mann! Nicht, dass der abstürzt.
Ich komm mal ein bisschen Bewegung ins Spiel.
Hallo?
Irgendwas stimmt mit dieser Sendung heute nicht. Viel Spaß Ihnen mit dieser etwas außerirdischen Machete auf SWR 2. Zu Gast heute zwei Schülerinnen aus dem Raum Sindelfingen, Nadine Trautner und Vanessa Gstettenbauer. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Euch verbindet ja ein großer Traum. Einmal ins All fliegen, einmal Astronautin sein. An was für einer Mission würdet ihr denn am liebsten teilnehmen? Also internationale Raumstation, Mond, Mars, es gibt ja genug, oder einfach nur mal rumfliegen.
Also ich würde am liebsten einmal auf die internationale Raumstation gehen. Gerade nachdem Nadine und ich im letzten Jahr das Tagebuch der ersten Weltraumtouristin Enishi Ansari übersetzt haben, haben wir halt ganz viel herausgefunden über die Raumstation und da mal für ein paar Tage oder sogar als Astronaut dann eben für ein halbes Jahr oben zu sein und dort zu forschen und Dinge über unsere Welt herauszufinden, das wäre ein ganz großer Traum von mir.
Über das Tagebuch werden wir später in der Sendung noch reden. Bei dir, wo würdest du gerne hin?
Also mich würden grundsätzlich alle Planeten interessieren. Am nächsten liegt natürlich der Mond. Also da mal drauf rumzulaufen, vor allem nachdem man Armstrong damals darauf rumschweben gesehen hat, interessiert mich schon am meisten, das mal ausprobieren zu dürfen.
Das ist ja nicht nur ein Hobby, euer Traum vom Weltraum. Das haben ja vielleicht viele. Es ist ja nicht so, dass ihr das so macht wie einmal in die Woche ins Ballett gehen, sondern ihr opfert dafür jede Menge Zeit und ihr unternehmt auch Reisen. Sagt mir mal, was ihr so in der Richtung macht. Wie sieht euer Alltag aus?
Also unser Alltag war sehr in die Raumfahrt gebunden, vor allem von vor einem Jahr an bis jetzt. Und vor einem Jahr haben wir uns an ein Institut gewandt, und zwar das German Space Education Institute in Leipzig. Und haben angefangen, bei einer Mission teilzunehmen, und zwar bei der Mission 3 des Instituts. Und unser Ziel war es, in der Mission ganz viel über die Raumfahrt zu lernen, also Raumfahrtgeschichte, Raumfahrttechnik, dann solche Dinge lernen wie Fluggeräte zu bedienen oder Lebenserhaltungssysteme, Lebensrettungssysteme zu erlernen. Und unser Ziel war es, nach Moskau zu fliegen, jetzt im Mai, und dort uns die erste Simulation zum bemannten Marsflug anzuschauen.
Und Nadine, wie war es in Moskau?
In Moskau war es, der erste Eindruck, sehr heiß. Der zweite Eindruck, man muss sagen, dass die Menschen dort sehr viel weiter sind, beziehungsweise die Ingenieure, die Raumfahrtingenieure, als man hier in Europa, in Deutschland mitbekommt. Also ich habe mir nicht vorgestellt, dass sie schon so weit sind und in wenigen Jahren, 2016, schon ein bemannter Marsflug stattfinden soll.
Man hört so ein bisschen, und unsere Hörer werden es auch hören, ihr redet so wie die Profis, ja, das kommt alles so ganz selbstverständlich. Wann habt ihr dieses ganze Zeug gebüffelt? Hat das nach der Schule stattgefunden? Ihr sagt gerade, das hat sich hingezogen über einen Zeitraum von einem Jahr. Da muss man ja erstmal Zeit dafür haben.
Ja, unser Problem war vor allem, dass wir aus der Gegend Böbling-Geching, also aus der Gegend um Stuttgart, stammen. Und das Institut liegt in Leipzig. Das heißt, wir haben natürlich sehr viele Wochenenden und auch Ferien opfern müssen, um dann erstmal nach Leipzig zu fahren und dort dann eben Kurse zu belegen. Und wir haben viel von unserem Coach Ralf Heckel, der da sehr, sehr bewandert ist, gelernt und dann eben auch in Amerika und Moskau selber.
Aber auch nach der Schule am Computer.
Genau. Also es ging auch viel über Internet und wir haben auch viele Fragen per Mail zugeschickt bekommen. und haben uns auch so dann selber weitergebildet.
Sie haben es mitbekommen, liebe Hörer, unsere Machete heute steht im Zeichen der Raumfahrt und Arne Wiegand-Bargans, Lyriker und Webdesigner, hat ein Gedicht gemacht, das heißt Kosmonauten. Wo kommt der wohl her, ihr beiden?
Ja, Osten, aus dem Osten, genau.
Richtig.
Das Gedicht.
Arne Wiegand-Bargans stammt nämlich aus Mecklenburg und Lyriker allein zu sein, das reicht ihm wohl nicht. Denn sein Gedicht heißt Kosmonauten, vielleicht ein kleiner Jungentraum, vielleicht verbirgt sich dahinter aber auch etwas ganz anderes. Hören Sie selbst, Kosmonauten aus dem Gedichtband Seelengründe.
Klein und fern meine Heimat unter mir, undenkbar jemals dort gewesen zu sein, nur meine Gedanken oszillieren. Der Weg zurück, ich weile hier über Wirklichkeiten, alles so klein und fern aus diesem Fenster, dessen Scheibe kalt, fängt auf die Wärme meines Atems, matter Niederschlag. Dann verschwindet er wieder, gibt den Blick frei auf meine Heimat, klein und fern.
Die kleine, ferne Heimat, um die ging es gerade im Gedicht. Was würdet ihr wohl am meisten vermissen, wenn der Traum vom Ausflug ins All wahr würde und wenn ihr tatsächlich ein paar Monate da oben hängen würdet?
Ich glaube, ich würde am ehesten noch meine Familie, meine Freunde vermissen da oben. Also ohne die wird es, glaube ich, gar nicht gehen bei mir.
Bei mir sind es auch Familie und Freunde. Und was mich auch ein bisschen ärgert dann, ist das Essen dort oben. Wir waren ja in Moskau, dort haben wir auch Weltraumnahrung probieren dürfen, testen dürfen. Und ich muss sagen, ich bin froh, hier auf der Erde zu leben.
Wieso, wie hat es geschmeckt?
Also auf dem Mond, beziehungsweise wenn man halt im Weltraum ist, verliert man etwas von dem Geschmackssinn und da wird das Ganze ein bisschen fade. Und deshalb war das Essen jetzt für uns auf der Erde etwas zu stark und es hat auch alles unecht geschmeckt. Also.
Und wie wird es zubereitet?
Eigentlich genauso wie auf der Erde. Man mischt Wasser dazu, aber da muss das Ganze natürlich so laufen, dass da keine Luft drankommt, sodass das Essen mehr oder weniger nicht davonfliegen kann. Also da muss man schon mehr aufpassen.
Na gut, dann sind wir froh, dass wir hier unten sind und uns kräftig mit Pizza vollstopfen können. Wir sprechen gleich weiter hier in der Machete. Zu Gast sind Nadine Trautner und Vanessa Gstettenbauer. Und passend zu den beiden jungen Damen hier die Ärzte mit Der lustige Astronaut.
Ich fliege hier in meiner Rakete, wer weiß, ob ich meine Heimat, die Erde, jemals wiedersehen werde. Ich fliege hier in meiner Rakete, wer weiß, ob ich meine Heimat, die Erde, jemals wiedersehen werde. Ich bin der lustige Astronaut und ich singe ein Lied. Ich bin so ein lustiger Astronaut und ich singe ein Lied. Die Erde, wer weiß, ob ich sie jemals wiedersehen werde, sie liegt hinter mir, meine Heimat ist dort. Ich fliege hier in meiner Rakete. Ich fliege hier in meiner Rakete. Ich fliege hier in meiner Rakete, denn ich bin der lustige Astronaut und ich singe ein Lied. Ich bin so ein lustiger Astronaut und ich singe ein Lied.
Ja, ja, ich bin der lustige Astronaut. Ich fliege hier in meiner lustigen Rakete. X, Sterne und Planeten winken mir zu. Ich weiß, dass Mr. Spock mit Vornamen Karl-Heinz heißt. Denn ich bin, ja, ich bin.
Ich bin der lustige Astronaut und ich singe ein Lied. Ich bin so ein lustiger Astronaut. Und ich singe ein Lied. La 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 la
gute Laune mit den Ärzten. Eine ganz frühe Nummer von 1984. Der lustige Astronaut. Wart ihr zufrieden mit dem Ärzte-Song? War doch gut ausgesucht, oder?
Ja, passt gut, würde ich sagen.
Bei uns im Studio Vanessa Gstettenbauer und Nadine Trautner. Ich kann mir vorstellen, ganz so lustig wie gerade in dem Song ist der Weg gar nicht, wenn man tatsächlich ins All will als Astronautin. Was sind denn so die offiziellen Anforderungen an Astronauten? Wie werdet ihr vorbereitet? Was muss man unbedingt können?
Also die offiziellen Anforderungen sind, dass man erstmal ein Ingenieurstudium beginnt und dann kann man sich weiter spezialisieren, zur NASA gehen, zum Roskosmos der russischen Raumfahrt oder eben in Deutschland bei der ESA das Ganze probieren. Und ja, dann sind solche Dinge wichtig, wie Fluggeräte bedienen zu können und Lebenserhaltungssysteme, Lebensrettungssysteme. Und natürlich hat auch jeder Astronaut noch sein eigenes Spezialgebiet, wie zum Beispiel ein Biologe, der zum Beispiel dann auf anderen Planeten biologische Dinge erforscht praktisch. Natürlich muss jeder Astronaut auch die Dinge des anderen können, denn sollte oben jemand ausfallen, muss jeder Astronaut fähig sein, die anderen technischen Bereiche auch erfüllen zu können.
Und was davon habt ihr jetzt schon gelernt? Du hast gerade gesagt, Fliegen, Tauchen, Fallschirmflug, was weiß ich, was könnt ihr?
Also wir haben mehr oder weniger die abgeschwächte Form des Astronautentrainings gemacht. Wie schon gesagt, Schülerastronauten. Wir haben jetzt bereits schon das Tauchen hinter uns. Das haben wir dieses Frühjahr schon hinter uns gebracht. Und ja, jetzt müssen wir.
Und wo wart ihr da?
Wir waren da in Leipzig, dort wo auch unser Space Education Institute ist.
Leipzig berühmt für seine Riffe und Meere.
Genau. Nein, also schon im Hallenbad.
Und habt da geübt, was man tut. Es gibt ja diesen Verein, du hast es gerade gesagt, in Leipzig, das German Space Education Institute in Leipzig, das eben junge Leute heiß machen soll auf den Weltraum und machen will. Was ist das für ein Verein, beziehungsweise was für eine private Bildungseinrichtung?
Das ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet von zwei Menschen, die da voll dahinter stehen. Einmal Ralf Heckel und Yvonne Bläse, die ihn aber zwischenzeitlich geheiratet hat und nun auch Heckel mit Nachnamen heißt. Die beiden haben sich schon vor vielen Jahren zusammengefunden und seitdem haben sie darauf hingearbeitet, Jugendlichen eben den Einblick in die Raumfahrt bzw. durch ihre Kontakte auch den Einstieg zu ermöglichen. Und ja, da haben wir beide an der Mission 3 teilgenommen. Mission 3, also es waren schon zwei vor uns. Die Mission 1, das war der ganze Start des Projektes. Die waren in Moskau, so wie wir zum Schluss. Die Mission 2 war dann in Amerika von der NASA eingeladen. Und ja.
Und wir waren die erste Mission, die beide Dinge durchlaufen durfte. Also die einmal in Moskau war und dort eben diesen ersten Langzeitsimulationsversuch besuchen durften, was zum ersten Mal stattgefunden hat beim Moon Buggy Race in Amerika.
Das sind Dinge, über die wir nachher auch noch sprechen, aber genau. Das hört sich jetzt alles so wahnsinnig an. Also Leipzig, Amerika, Moskau, das muss ja irre teuer sein. Wie wird das finanziert?
Also die Ausbildung an sich kostet zunächst einmal 600 Euro. Das sind die Coach, also das Ganze steht im Coaching-Vertrag und das ist das Geld, das wir Ralf und Yvonne bezahlen, dafür, dass sie uns coachen und dafür, dass wir diese Dinge wie Fallschirmspringen, Fliegen und so weiter auch machen dürfen. Davon werden auch Seminare bezahlt, wie zum Beispiel ein Seminar zur Raumfahrttechnik, zur Astronomie oder zur Raumfahrtgeschichte. Und die Dinge wie Amerika und Moskau sind natürlich auch nochmal sehr teuer. Aber dadurch, dass wir meistens eingeladen sind oder eigentlich nur eingeladen sind, wenn wir dort sind, müssen wir nur die Flüge bezahlen. Und das versuchen wir weitestgehend durch Sponsoren zu schaffen. Das heißt, wir gehen davor in Unternehmen und erzählen denen, was wir so tun und versuchen, die von uns zu begeistern, dass sie uns praktisch dann das Geld geben dafür, dass wir dahin fliegen.
Ich sehe schon, eure Lehrer müssen sich wahrscheinlich keine Sorgen um eure Noten machen, oder? Wenn ihr so hyper-ehrgeizig seid. Ist das ein bisschen schwierig, auf dem Teppich zu bleiben? Oder ist es vielleicht sogar so, dass dieses ganze Drumherum-Programm euch ablenkt von der Schule?
Ein bisschen auf jeden Fall. Natürlich sind wir nicht... Also letztes Jahr hatten wir sogar teilweise das Gefühl, ein bisschen nur Gast in der Schule zu sein. Aber ich denke nicht, dass wir irgendwie abgehoben sind. Also... so besonders ist das Ganze auch nicht. Also wir haben das Ganze miterlebt, wir haben unser Bestes gegeben, aber sind deswegen jetzt nicht toll.
Oder Aliens.
Genau. Und ja, ich denke, also wir sind auf jeden Fall nicht vom Boden abgehoben und jetzt in der Schule, wir strengen uns ganz normal an und machen ganz normal im Unterricht mit.
Ja, und wir kochen auch nur mit Wasser.
Genau.
Ach, ihr seid so bescheiden. Aber ihr habt die erste Touristin getroffen, die im Weltraum war, im Weltall war. Ihr könnt den Namen besser aussprechen, deshalb sagst du...
Anoushi Ansari.
Genau.
Anoushi Ansari, die war auf der Internationalen Raumstation. Ihr habt sie getroffen. Wie war's?
Das war lustig. Also die Anoushi Ansari, von der haben wir erfahren, als uns Ralf Heckel erzählt hat, dass sie eben die erste Weltraumtouristin ist. Wir haben dann die Möglichkeit bekommen, ihr Tagebuch, das wir während sie oben war, gleichzeitig übersetzt haben, im Internet zu veröffentlichen. Das hat Anoushi Ansaris Agentur mitbekommen und hat uns auf ihrer Seite verlinkt. Und dadurch hat auch Anoushi Ansari das nachher erfahren. Und dann hat sie uns eingeladen, als sie in der Nähe von Deutschland war. Da war sie in Straßburg. Und dann hat sie uns eingeladen. Und dann durften wir einen Tag mit ihr verbringen. Wir beide, einer aus unserer Mission war auch dabei, Stefan Martini aus München, der auch zu Mission 3 gehörte, und unsere beiden Coaches.
Und was habt ihr so von den Tagebuchaufzeichnungen, die ihr so quasi simultan mit übersetzt habt, was ist euch da besonders hängen geblieben? Ich habe so einen Satz gelesen wie, im All riecht's wie nach gebrannten Mandeln. Das sind ja so Sätze, die würde man jetzt nicht unbedingt erwarten, wenn man denkt, da hängt jemand auf der Raumstation oben rum. Was ist euch ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, Anoushi Ansari hat anders als die anderen Weltraumtouristen ein sehr menschliches Tagebuch verfasst, und deshalb ist es da auch viel leichter, Dinge rauszulesen, die jetzt, ich sag mal, männliche Astronauten jetzt nicht unbedingt reinschreiben würden. Und also was mir am meisten noch in Erinnerung oder was mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen hat, ist, dort oben auf der ISS wird das Wasser ja immer wieder verwendet. Es wird täglich wieder aufbereitet, und da fand ich sehr interessant, wie sie das beschrieben hat, dass der Schweiß und so weiter, wenn man aufs Klo geht, alles wieder aufbereitet wird und zum Schluss, dass man das wieder trinkt. Und das, sie hat geschrieben, dass sie deshalb ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Kollegen dort oben hatten. Das fand ich eigentlich...
Und zu ihren eigenen Körperflüssigkeiten genau. Wahrscheinlich auch. Es ist sehr angenehm, wenn man so schlaue Gäste hat wie euch, weil dann muss man selbst nicht so viel wissen. Deshalb eine kleine Frage noch an euch beide. Der nächste Musiktitel für unsere Hörer, der heißt Juri. Um wen könnte es sich da wohl handeln?
Wahrscheinlich um Juri Gagarin, den allerersten Menschen, der im All war.
Und was hat der gemacht? Kleines Kurzreferat, bitte. Man muss ja auch gucken, ob das euer das ganze Geld wert ist, was ihr da so raushaut für die Raumfahrtbildung.
Also Juri Gagarin war der allererste Astronaut damals, Kosmonaut aus der russischen Raumfahrt, der mit einer Rakete das allererste Mal die Atmosphäre verlassen hat und einmal um die Erde rum ist, und dann ist er wieder eingetreten.
Ich sehe schon, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht.
Is mine. And we're headed
Sie hören die Machete auf SWR 2. Zu Gast sind Nadine und Vanessa. Die beiden sind Schülerastronautinnen und verwenden da viel Zeit, Geld und Mühe drauf. Und ich freue mich, dass wir unsere kleine Studiorunde heute noch erweitern können. Aber aus der ganz irdischen Hauptstadt Berlin ist jetzt nämlich zugeschaltet Philipp Hähnel. Hallo Philipp.
Hallo.
Philipp, du erforschst ein Weltraummodell, hast den 3. Preis im Bereich Geo- und Raumwissenschaften von Jugend forscht bekommen. Erklär's mal für mathematisch minder bemittelte Moderatorinnen wie mich, was genau erforschst du?
Ja, also dieses Projekt ist aus dem Bereich der Gravitationstheorie. Und zwar hat ja vor etwa 100 Jahren Einstein eine neue Theorie der Gravitation aufgestellt, sodass jetzt Einstein eine neue Ursache ins Spiel gebracht hat, nämlich nicht mehr die Kraft als solche, sondern die Krümmung der Raumzeit. Und ja, die lässt sich mathematisch sehr gut beschreiben, wie in meisten physikalischen Fällen, aber eben nicht so sehr gut veranschaulichen.
Und was hat jetzt eine Orange mit der Veranschaulichung zu tun? In deinem Modell funktioniert irgendwie noch eine Orange, kommt damit ins Spiel.
Ja, die kann man natürlich jetzt irgendwie zur Veranschaulichung nehmen. Nimmt man das Sonnensystem, dann könnte man sich die Sonne als große Orange in der Mitte vorstellen, um die ein Gummilaken oder ein Trichter modelliert wird. Also man legt diese Orange auf einen Gummilaken und jeder weiß, dass auf der Erde, wenn dieses Gummilaken halbwegs gerade ist, da auch irgendwie so eine Art Trichter mitgewölbt wird. Und ich habe genau einen solchen Trichter untersucht und untersucht, inwieweit diese Veranschaulichung, dass nämlich man so einen Trichter um so eine Sonne rumbaut, um damit die Bahnen der Planeten zu beschreiben, auch wirklich anwendbar ist.
Leidest du drunter, das ist jetzt tatsächlich eine ernsthafte Frage, leidest du drunter, dass nur wenige Menschen verstehen, was du eigentlich machst? Also ist es manchmal schwierig, dich mitzuteilen? Nervt dich das?
Es ist schon schwierig, manchen Leuten, die zum einen aus Interesse, zum anderen, weil sie es auch wirklich gern verstehen würden, um es der anderen Welt noch weiter zu erklären, es irgendwie, ja, weiß ich nicht, nicht schnallen oder nicht verstehen, warum auch immer. Ja, das ist schon ein Problem für mich, finde ich, ein bisschen. Aber es gibt halt immer noch genug Leute, die dann bei verschiedenen Niveaus das doch irgendwie noch verstehen, und da bin ich eigentlich recht glücklich, dass es immer noch solche Leute gibt.
Ich habe es vorher schon kurz gesagt, du hast den 3. Preis bekommen bei Jugend forscht. Die beiden Mädels, die neben mir sitzen, Nadine und Vanessa, die beiden Schülerastronautinnen, die wollen auch zu Jugend forscht gehen, oder?
Ja, genau, wir wollen im nächsten Jahr teilnehmen.
Habt ihr irgendeine Frage an Philipp, wie er euch weiterhelfen kann?
Ja, na klar, wir haben einige Fragen. Zum einen, also du hast ja gerade gehört, wir gehen nächstes Jahr auch dahin. Mhm. Hast du irgendeinen Tipp für uns, was wir auf jeden Fall tun sollten oder was man eben auch gerade nicht tun sollte, wenn man bei Jugend forscht teilnimmt?
Was man nicht tun sollte, man sollte nicht sich andere Projekte nicht angucken und man sollte nicht mit anderen Leuten nicht in Kontakt kommen.
Okay, das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall offen und herzlich benehmen.
Richtig. Okay. Also, und ein Tipp zum eigenen Projekt, dass man ja sich wirklich sehr tief ransetzt und sehr tief reinarbeitet, alles wunderbar macht und die Jury am besten eigentlich mit einem Blumenstrauß noch begrüßt, weil das ist eigentlich meist einfach eine subjektive Beobachtung.
Philipp, du solltest aber keine Ratschläge zur Bestechung geben im öffentlich-rechtlichen Hörfunk. Nadine, hast du noch eine Frage an den Philipp?
Ja, mich würde interessieren, was es für Projekte gab, die dir besonders ins Auge gestochen sind, egal ob sie jetzt lustig waren, außergewöhnlich, was ja meistens auch zusammengehört. Also.
Ja, also es gab im Bereich Technik, was ich ganz spannend fand, so einen Flugsimulator. Da haben Leute so eine Simulationsmaschine gebaut, um Piloten, also Segelfliegern, glaube ich, waren das, den Flug zu simulieren. Bevor sie überhaupt daran gehen, so richtig zu fliegen, denn das eigentliche Fliegen ist ja doch immer ein bisschen problematisch, wenn man noch nicht ganz so sicher ist. Das ist ja doch etwas gefährlich, und dieser Flugsimulator ist eben eine sehr gute Methode, um die Übungszeit da noch etwas zu verbessern.
Philipp, du warst gestern... Ah, Entschuldigung, Vanessa, hast du noch eine Frage? Bitte gerne.
Also ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, als du dann dort warst, wie war das für dich? Ist es vergleichbar mit einer Messe oder hast du deinen eigenen Stand da? Kommt da die Jury zu dir her oder musst du zu denen hinlaufen? Wie funktioniert denn das Ganze bei Jugend forscht?
Nee, das ist schon so, dass man einen eigenen Stand hat, dass man da Plakate sich ausdenken muss, wie man die am besten gestaltet. Da ist auch ein Tipp, nicht zu viel Text, viele Bildchen, und okay. Dann hat man noch eine kleine Ablagefläche, wo man... Viele greifen da immer auf den Laptop zurück, also wo man dann irgendwas noch ausstellen kann. Und das funktioniert wirklich so, dass dann die Jury quasi zu fast festgelegten Terminen zu einem dann hinkommt und ja, sich dann 10 Minuten, eine Viertelstunde lang das Projekt dann anhört, was okay. man da zu sagen hat.
Gut, danke schön.
Danke. Okay, ihr zwei seid gebrieft fürs nächste Jahr für Jugendforsch. Philipp, du warst gestern bei der Kanzlerin herself zu Gast, bei Angela Merkel. Wie war es denn? Hat sie salbungsvolle Worte für dich übrig gehabt?
Naja, nicht direkt für mich. Also das war so, die Preisträger von Jugendforsch waren eingeladen, um noch einer weiteren Preisverleihung, also dem krönenden Abschluss quasi von Jugendforsch, beizuwohnen, nämlich den Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit. Und dort hat auch eine Arbeit aus dem Bereich Geo- und Raumwissenschaften diesen Preis gewonnen, und zwar Asteroideneinschlagwahrscheinlichkeit auf der Erde. Ja, und naja, Frau Merkel hat sich eigentlich ganz gut geschlagen, würde ich mal sagen. Also sie hat sich halt mit uns ein bisschen beschäftigt, hat auf unsere Fragen geantwortet. Wir haben sie was fragen können. Ja, und es war dann halt so 10 Minuten lang Gespräch, bis sie dann wieder ihren nächsten Termin hatte. Und wir sind dann noch ein bisschen durchs Bundeskanzleramt spaziert.
Das ist ja auch schön. Noch eine Frage, wie geht's bei dir weiter? Also du hast jetzt dieses Jugendforsch-Projekt gemacht. Das wird ja nicht das Ende gewesen sein. Wie geht's weiter wissenschaftlich bei dir?
Ja, also momentan mache ich gerade ein Praktikum am Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik hier in Berlin. Das ist dann auch bald abgeschlossen, und Mitte Oktober fange ich dann an, Physik zu studieren an der Humboldt-Universität. Ja, und nächstes Jahr hoffe ich mal, dass ich auch wieder bei Jugendforsch dabei bin. Ich brauche halt bloß noch ein Thema.
Dann trefft ihr Dreier euch wieder. Ich habe auch vorher mitbekommen, Nadine und Vanessa fahren nach Berlin. Vielleicht gibt es vorher noch mal eine Chance, euch zu treffen. Vielen Dank, Philipp, dass du Zeit für uns hattest.
Sehr gern.
Weiterhin viel Spaß bei deiner Arbeit. Und von uns dreien ganz viele schöne Grüße nach Berlin.
Tschüss.
Tschüss.
Der nächste Titel ist von Nils Landgren und Joe Sample, Schwedens bekanntester Jazz-Posaunist, hier zusammen mit dem Pianisten und Mitbegründer der Crusaders, der das Lied geschrieben hat, das Randy Crawford berühmt sang. One Day I'll Fly Away, hier in der Machete am Donnerstagabend.
I live life from dreams.
One day I fly away. Tja, one day I fly away, das denken sich mehr oder weniger heimlich viele junge Leute. Bei uns im Studio heute zwei Schülerinnen, die den Traum von der Raumfahrt träumen und auch schon ein bisschen leben. Ist Einsamkeit was, was euch als Vorstellung Angst macht? Oder ist es vielleicht gar nicht so einsam da oben im Weltraum, wie wir alle denken?
Also einsam in dem Sinne, dass es Ruhe hat. Ich meine, wir Menschen heutzutage immer mehr Lärm, immer schneller, alles muss schneller gehen. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, sich auch mal zu entspannen, auch wenn man natürlich dort oben ist, im Auftrag der Menschheit und forschen muss. Aber die Einsamkeit macht mir direkt nicht Angst. Mir würde es nur Angst machen, da nicht mehr zurückzukommen.
Was auch im Tagebuch von Enes Jansari sehr gut rausgekommen ist, ist ihre Abende zum Beispiel, wenn sie fertig war mit den täglichen Dingen, die sie zu tun hatte, ist sie einfach auf der Raumstation herumgeschwebt und hat sich die Erde von oben angeschaut und hat sich angeschaut, wie sich Stürme entwickelt haben und hat einfach mal auf die andere Seite geblickt zu den Sternen und den anderen Planeten und hat einfach Ruhe gehabt. Und vor allem merkt man da oben ja nicht, wie die Zeit vergeht wirklich. Also man fliegt praktisch um die Erde, da unten merkt man, Sonne geht auf, Sonne geht unter. Im All gibt es jeden Tag 26 Sonnenaufgänge? Ich glaube, 26 waren es. Genau, und das heißt, man hat überhaupt kein Zeitgefühl mehr eigentlich. Das heißt, man kann sich einfach nur noch auf sich selbst besinnen. Und ich denke, das ist mal eine ganz, ganz andere Erfahrung, weil man sowas kann man auf der Welt nicht erleben.
Nur noch auf sich selbst besinnen, höre ich da so ein bisschen raus, dass ihr euer Alltag, wie ihr ihn euch eingerichtet habt, zwischen Pfadfindern, Musik, Schule, dann German Space, genau, dann noch Sport, höre ich da so ein bisschen raus, dass es einen manchmal vielleicht doch überfordert und man sich so nach Ruhe sehnt?
Also eigentlich nicht. Also jetzt sind wir noch jung, man ist nur einmal jung und da möchte man natürlich so viel wie möglich erleben und so viel wie möglich machen. Weil später, wenn man dann mehr oder weniger jetzt an eine Familie gebunden ist, Kinder, was auch immer, was da auch immer sein muss oder sein mag, ich denke, jetzt kann es gar nicht laut oder schnell genug sein.
Und außerdem hat die Schule jetzt noch nicht so einen großen Platz in unserem Leben. Also später im Studium könnte es vielleicht noch mal stressiger werden und nachher mit einem Beruf ist man dann gar nicht mehr zu Hause. Und wir genießen all die Zeit jetzt noch, wo wir noch nicht jeden Tag bis um, sagen wir, 7 Uhr abends komplett beschäftigt ist mit einem Thema.
Aber ihr seid ja nicht immer zu Hause. Ihr wart ja auch in der Wüste schon oder in Amerika und habt eine lange Reise gemacht mit Moon Buggies, das heißt mit Mondfahrzeugen. Erzählt mir mal kurz die Geschichte, was hat es mit diesem Moon Buggy-Rennen in Amerika auf sich?
Das Ganze ist ein Wettbewerb von der NASA ausgetragen in Amerika, in Huntsville, Alabama. Und von diesem Wettbewerb haben wir erfahren von unserem Coach, der ja Kontakte nach Huntsville hat, denn dort sind damals die deutschen Raumfahrer praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg hingeflogen. Und diesen Wettbewerb wollten wir uns unbedingt anschauen.
Und was habt ihr gemacht? Habt ihr eins gebaut?
Genau, wir haben danach einen Moonbuggy gebaut. Wir haben 7 Wochen, bevor dieses Rennen stattgefunden hat, erfahren, dass wir teilnehmen dürfen. Denn normalerweise dürften nur amerikanische Teams teilnehmen. Wir waren also das allererste ausländische Team und haben dann 7 Wochen lang praktisch, wir haben mit dem weißen Blatt angefangen und versucht zu konstruieren und hatten viele Partnerunternehmen, die wir angesprochen haben und die uns dann auch wirklich geholfen
und
haben.
Und was für Eigenschaften muss so ein Moonbuggy haben, Nadine?
Also es muss natürlich den Anforderungen der NASA entsprechen. Das heißt, so wie unser Schüler-Astronautentraining an das richtige Astronautentraining angelehnt ist, so soll auch dieser Wettbewerb an die wirklichen Mondautos, die damals auf dem Mond waren oder sagen wir so immer noch dort rumstehen, so soll das auch ein bisschen dem Ganzen entsprechen. Das heißt, einmal musste das Moonbuggy zusammenklappbar sein auf 1,20 Kantenlänge. Das musste dann, das kann man sich so vorstellen wie so ein Würfel. Der wurde dann da drüber gemacht und ja, dann wurde eben geguckt, ob was raussteht. Dann mussten die zwei Piloten waren das, ein Junge, ein Mädchen, müssten beide Schüler sein, die mussten dieses Gefährt, dieses Moonbuggy, 6 Meter weit tragen. Und anschließend ging es dann los zum Rennen, beziehungsweise stopp, davor musste man es noch so schnell wie möglich auseinanderklappen. Mhm. Diese Zeit fürs Auseinanderklappen beziehungsweise Zusammenbauen, die wurde zu der Rennzeit addiert. Das waren bei uns circa 10 Sekunden. Und dann hatte man zweimal die Möglichkeit, diese Runde zu fahren.
Aber wie, um Himmels Willen, wie habt ihr dieses Ding überhaupt nach Amerika bekommen?
Das war eigentlich die lustigste Geschichte, weshalb am Anfang auch, also an dem ersten Tag, wo wir dann dort waren, an dieser Rennstrecke, also da kamen auch alle Amerikaner zu uns und haben uns gefragt, wie wir das geschafft haben, weil die kamen mit riesigen Trucks und hatten dort ihre Moonbuggies drin mit ihren Mannschaften. Wir waren zu siebt und hatten mehr oder weniger nur unsere Koffer dabei, nämlich genauso viel Koffer und genauso viel Gepäck, wie es von der Fluggesellschaft erlaubt war. Das heißt, wir hatten unser Moonbuggy auf Koffergröße auseinandergeschraubt. Es waren ziemlich viele Teile, wir mussten sogar die Luft aus den Reifen rauslassen. Und ja, zwischen diesen ganzen Teilen waren unsere Klamotten, damit nicht Metall auf Metall scheuert.
Oh mein Gott, das hört sich kompliziert an. Und wer hat gewonnen?
Gewonnen haben es die Hanswiller, die da vor Ort wohnen. Wir sind nachher die Ersten der Neueinsteiger geworden, also da haben wir Platz 1 belegt. Im Gesamtrennen waren wir auf dem 10. Platz von den 63 Teams. Und außerdem haben wir noch einen Preis gewonnen, und zwar den Design Award, also den Konstruktionspreis.
Also ihr hattet den hübschesten Moonbuggy.
Nein, Design ist nicht wie in Deutschland sozusagen Kunst, sondern Design ist da die Konstruktion. Das heißt, wir hatten das Moonbuggy, das die, naja, kreativste Konstruktion hatte.
Ich bin mir sicher, dass er auch sehr hübsch war. Und hier für Sie ein Musiktitel, der auch ein bisschen nach Moonbuggy und nach Einsamkeit klingt. Das Soloalbum vom Frontman der Talking Heads, Grown Backwards, aus dem Jahr 2004. Der Titel heißt Wie könnte es heute anders sein? Astronaut.
Hörspiel.
Am 1. September 2005 wurde in New Orleans das Kriegsrecht verhängt, weil zunächst der Sturm und das Wasser die Stadt verwüstet haben und dann durch Plünderung und Gewalt die Menschen auch noch. Der Hurricane Katrina traf am 28. August auf die Südostküste der USA, und in der Hörspielreihe über die Naturkatastrophe haben sich die Autoren Stella Lunke und Josef Schäfers auf einen Zeitpunkt und auf eine Straße während des Chaos konzentriert.
New Orleans, Canal Street, am 30. August 2005 um 15.07 Uhr. Mitch und Antonio, 37 und 32. Im Fahrstuhl zwischen dritter und vierter Etage des Büro- und Wohngebäudes Vintage Park Residence.
One, two, three, four. Ich sag dir, da habe ich echt gebrüllt vor Lachen.
Ja, schade, habe ich echt nicht gesehen.
Und dann will der Typ auch noch in die Bank, aber zack, erstmal vor die Glastür gerannt.
Wieso?
Glaubst du, sowas gibt's in Afghanistan?
Was?
Na, Glastür.
Ach so, nee, eigentlich nicht.
Bei Crocodile Dundee alles. Und dann geht er durch die Einkaufspassage und sieht zum ersten Mal die ganzen Frauen hier, ohne Schleier und so, der Arme. Total überfordert.
Ich meine, aber bei uns gerade, wie war das denn so?
Was?
Na, wie... Ich meine, wie war ich so?
Wieso?
Ja, ich kenne mich damit ja nicht so aus.
War doch in Ordnung.
Echt?
Klar.
Das war schließlich mein erstes Mal mit einem Mann.
Nee, mach dir mal keinen Kopf.
Bin ich jetzt aber irgendwie echt erleichtert.
Erleichtert, ja. So kann man es auch ausdrücken.
Irgendwie alles ein bisschen leichter jetzt, oder?
Mhm. Hast du vielleicht eine Zigarette?
Nee, ich rauch gar nicht.
Ach so.
Sag mal, wie heißt denn eigentlich?
Mitch, wieso?
Ach, nur so, interessiert mich einfach. Ich bin Antonio.
Na dann, hallo Antonio.
Sag mal, wie läuft das denn sonst eigentlich so bei euch?
Wen meinst du jetzt?
Naja, ich meine so in der Szene.
Willst du jetzt genau wissen, wie wir es treiben, oder was?
Naja, so genau vielleicht auch nicht.
Also ich stehe auf Einwanderertypen. Knackige Arsch, gut trainiert, braune Haut.
Meinst du, ich bin so?
So in etwa.
Zu zweit ist es hier drin irgendwie weniger schlimm, finde ich.
Zumindest, wenn man in der richtigen Begleitung hier ist.
Oh! Scheiße. Das war doch ein Schuss.
Glaube ich nicht. Das war das Drahtseil.
Oh mein Gott. Oh.
Hey, jetzt kommt immer nicht in die Hose. Da werde ich mal ein bisschen nachhelfen.
Hey, Vorsicht, Mann. Scheiße. Nicht, dass der abstürzt.
Ich komme mal ein bisschen Bewegung ins Spiel.
Hallo, ist da jemand?
Was soll das denn jetzt?
Na, vielleicht funktioniert der Notrufknopf ja doch.
Vergiss es. Glaubst du etwa, bei dem Hochwasser arbeitet hier jemand?
Oh, Scheiße. Nicht schon wieder, Mann.
Quatsch, ist doch super. Der löst sich jetzt so richtig.
Mann, das waren jetzt mindestens 4 Meter.
Du kannst doch schwimmen.
Mann, wir sind hier eingesperrt. Was heißt hier schwimmen? Du meinst wohl tauchen oder was?
Als ich zum ersten Mal im Fahrstuhl, du weißt schon, ich war Kurier und kennst du diese Hotelpagen?
Ja, wieso? Ich war auch mal einer.
Sag bloß. Ich dachte, die wären alle schwul.
Wo denn?
Na, die in ihren Uniformen und dann diese ganzen abgehalfterten Popstars. Da würde ich mir auch mein Gehalt aufbessern.
Also, hab ich nie was von mitgekriegt. Hast du das auch gehört? Ist doch jemand.
Ist jemand. Hilfe! Hilfe!
Ich glaube, das kommt von oben.
Mist, da schießt jemand.
Nee, das ist ein Computerspiel oder so.
Bist du sicher? Das sind doch Schüsse.
Sniper Attack.
Hilfe! Hilfe, wir sind hier drinnen! Oh mein Gott! Scheiße! Scheiße, nicht schon wieder. Oft dürfen wir jetzt echt nicht mehr fallen.
Das war jetzt höchstens eine Etage.
Wie hoch das Wasser wohl steht jetzt?
Keine Ahnung.
Ich glaube, ich höre was plätschern.
Psst.
Was macht man denn eigentlich so im letzten Augenblick?
Effekt haben wir schon. Zigaretten sind keine da.
Hey, lass uns doch so eine letzte Botschaft an die Wand schreiben, wo das Handy schon keinen Empfang hat. Ich hab da so einen roten Marker.
Was denn?
Na, zum Beispiel, hier liegen Mitch und Antonio, die in den letzten Stunden ihres Lebens Freunde geworden sind. Und
bevor sie ertrunken sind, nochmal richtig gefickt haben.
Nee, das kann man nicht schreiben. Das kann ich meinen Eltern nicht zumuten.
Meinst du, die finden dich hier?
Hey, eigentlich nicht, aber Mann, die sind so katholisch. Das
wie süß. Bin ich hier also mit einem richtigen Christkind? Sag mal, willst du mich vielleicht nochmal los?
Ich weiß nicht. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich habe gedacht, wir machen das jetzt. Dann gibt's so einen riesen Rums und dann war's das.
Versuchen wir es halt nochmal. Aber diesmal umgekehrt, oder? Kannst du nur im Dunkeln?
Nee, bin echt nicht so ganz in der Stimmung.
Oh Mann, Scheiße! Ausgerechnet jetzt das Licht.
Okay, man. Are you up for some fun?
Ich weiß nicht.
Oh Mann, keine Zigaretten, kein Fick.
Warum muss ich bloß meine letzten Minuten mit so einer bescheuerten Nichtraucherhitte verbringen?
Mann, hey, ich dachte, ich war gar nicht so schlecht.
Dann beweis es mir.
Oh!
Oh! Oh! Oh! Oh!
American Overflow, das Hörspiel in der SWR 2 Machete am Donnerstagabend. Wenn Sie sehen wollen, wo unsere Hörspielreihe spielt und wenn Sie auch noch die Schauspieler kennenlernen wollen, dann gehen Sie auf unsere Internetseite www.swr2.de/dschungel und schauen sich unbedingt die Animation zum Hörspiel an. Zu Gast heute in der Machete Nadine Trautner und Vanessa Gstettenbauer. Beide 17 Jahre alt, beide wollt ihr gerne mal in der Raumfahrt arbeiten. Weil es jetzt gerade in dem Hörspiel, ihr habt es mitbekommen, auch um Naturkatastrophen ging. Ich habe mal ein Interview gehört von einem Wissenschaftler, der sagte, man soll das Weltall jetzt bloß nicht so romantisch verklären. Im Prinzip ist da oben alles giftig und lebensfeindlich und die Atmosphäre der Erde ist unsere einzige Rettung. Wie seht ihr das? Hat der Weltraum für euch auch was Bedrohliches?
Ich weiß nicht. Natürlich ist es bedrohlich, mehr oder weniger die Wiege der Menschheit zu verlassen, aber es ist zwar alles dunkel und man hat noch nicht alles erforscht, aber ich denke, zum Beispiel auf dem Mars, da könnte man eine Atmosphäre erschaffen, so wie wir hier die Atmosphäre auf der Erde haben. Und durch die Mittel, die wir jetzt hier, durch die vielen tausend Jahre, die wir Menschen jetzt schon auf der Erde sind, erforscht haben, ich denke, da wird es in Zukunft so oder so soweit sein.
Was meinst du mit auf dem Mars eine Atmosphäre erschaffen?
Dass man dort leben kann.
Ha, dahin geht die Reise.
Das wird Terraforming.
Wann wollt ihr umziehen?
Man kann ja jetzt schon irgendwie Grundstücke auf dem Mars kaufen, aber davon halten wir eigentlich nichts. Ich meine, dass die Menschheit jetzt sich für wichtig genug ansieht, auf dem Mars Grundstücke zu verkaufen.
Oder Sterne oder ein Teil vom Mond kann man
also
auch kaufen.
Also da sind wir nicht so Fans von, aber ich denke, es hat gemeint, dieses berühmte Terraforming, dass wir praktisch die Dinge, die wir auf der Erde falsch gemacht haben mit den... Gut, da kann man sich wieder drüber streiten, ob die Menschen wirklich an der Klimaveränderung dran schuld sind. Aber wenn, dann haben wir daraus gelernt. Wir haben viel falsch gemacht. Und genau das, dieses Wissen können wir dazu benutzen, auf dem Mars das richtig zu machen.
Praktisch. Okay, ihr seid ja auch ganz erdverbunden, Nadine, oder eigentlich? Also ihr seid beide bei den Pfadfindern, seid beide Pfadfinderinnen. Was bedeutet dir die Arbeit da oder die Freizeit da?
Also einmal die Arbeit da. Ich leite eine Jugendgruppe. Mir ist es sehr wichtig, auch mit Kindern zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel auch ein Sozialpraktikum schon mal im Kindergarten gemacht und das ist für mich ziemlich wichtig. Pfadfinder an sich, selbst zu sein, ich weiß nicht, das gibt einem so ein bisschen auch Kraft für den Alltag. Ich verstehe nicht ganz, wie manche Leute einfach so in den Alltag reinleben können, ohne ein gewisses Ziel und ohne gewisse Gedanken sich zu bestimmten Dingen zu machen. Und bei den Pfadfindern, da hat man dann auch eine Gemeinschaft, die immer für einen da ist, wie praktisch auch in der Kirche, wenn man jetzt eben an einem Glauben aktiv teilnimmt. Und ich denke, das ist ziemlich wichtig.
Ja, und das ist ja naturverbunden, oder?
Ja, die Pfadfinderei, ja genau, sie ist sehr naturverbunden. Das heißt, wenn man auf einem Lager zum Beispiel ist, dann lebt man praktisch wie Menschen vor Hunderten von Jahren und fühlt sich ein bisschen zurückversetzt. Man ist draußen aus dem Alltag und kann auch mal an ganz andere Dinge denken. Und außerdem, was ich noch toller an der Pfadfinderei finde, dass die Pfadfinder so als Grund selbstverständlich sehen, hilfsbereit zu sein und einfach gewisse Tugenden haben, die vielleicht andere Menschen nicht haben. Man merkt einfach, wenn man mit Pfadfindern unterwegs ist, man verhält sich ganz anders untereinander und das Verhältnis ist viel besser teilweise als mit praktisch normalen Menschen.
Okay, wir haben jetzt zusammen Raumfahrt, wir haben Jugend forscht, wir haben Pfadfinder. Jetzt hat jeder noch 10 Sekunden Zeit zu sagen, was er sonst noch so macht.
Ja, was ich sonst noch so mache. Ich fahre Mountainbike, leite auch eine Mountainbike-Gruppe. Ich schwimme sehr gern, bin sonst sehr aktiv in verschiedenen anderen Vereinen.
Zeit vorbei, Vanessa.
Ich schwimme auch. Ich spiele gerne Klavier und singe. Außerdem gehe ich gerne ins Fitnessstudio. Ich bin mit Nadine zusammen in einem Chor bei uns
Habt
in der Schule.
Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, ob ihr hyperaktiv seid?
Nein.
Okay. Wir hören Musik von Roger Cicero und Schieß mich doch zum Mond in der Machete.
Schieß mich doch zum Mond, lass mich los und sag, das war's. Oder war das wieder nur ein Sturm im Wasserglas? Komm her zu mir, schau mich an. Komm näher zu mir, noch ein bisschen. Sieh das nicht so eng, Baby, mach dir doch nichts vor.
Ich seh dein gebrochenes Herz, es grinst von Ohr zu Ohr. Was auch passiert, ist passiert. Die Nacht gehört dir und mir.
Das war Roger Cicero mit Schieß mich doch zum Mond und das war auch die Marete mit Nadine Trautner und Vanessa Gstettenbauer. Was sind eure nächsten Pläne? Was macht ihr jetzt?
Also wir möchten jetzt mit unseren zwei Projekten erstmal an einigen Wettbewerben teilnehmen und hoffentlich da auch weit kommen. Und außerdem haben wir gerade einen Jugendverlag gegründet mit ein paar anderen Leuten und da wollen wir unsere Jugendzeitschrift jetzt regelmäßig rausbringen und wir hoffen, dass alles natürlich erfolgreich läuft, wie wir uns das vorstellen.
Genau. Und dann kann man euch im Fernsehen sehen, Nadine. Wo kommt ihr hin?
Wir sind auch noch vom SWR eingeladen und zwar genau in 2 Wochen.
Am 4. Oktober,
glaube ich. Am 4. Oktober, genau.
Bei Kaffee oder Tee.
Ja. Zum Thema Weltraum.
Ach nee. Okay, das kann man also wärmstens empfehlen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.
Danke auch.
Ja, danke für die Einladung.
Und habt weiter viel Spaß.
Ja, danke schön.
Tschüss. Tschüss. Das war die SWR 2 Machete. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Und wenn Sie die Musikliste mal anschauen möchten oder die Links zu unseren Themen der Sendung, dann schauen Sie ins Internet. www.swr2.de/machete ist die Adresse. Und da finden Sie dann auch noch die Beiträge zum nochmal Nachhören. Die Gespräche und Beiträge der Machete können Sie auch als Podcast abonnieren, zusätzlich mit ausgewählten Features aus dem Programm von Montag bis Mittwoch. Die Redakteure der Sendung waren Ralf Gröner und Philipp Kause. An den Reglern war Rutjat Hasel. Am Mikrofon war Franziska Storz. Machen Sie es gut, eine gute Nacht. Und Sie hören es, wir verabschieden uns gerade wieder mit der Raumpatrouille, diesmal aber mit der Polka-Version. Nach den Nachrichten um 23.03 Uhr geht's hier weiter mit Now Jazz. Servus!